Das wir übrigens, liebe Zuschauer, ist jetzt mal ein typisches Brandtrust-Verhör. Das machen wir gerne mal. Und lassen auch nicht los, bis wir bei der Essenz angekommen sind. Dann müsst ihr jetzt durch. Costa Rica ist das Lateinamerika der Schweiz, ne? Nein. Das Schweiz.
Die Schweiz
von lateinamerikanischen
Raumes. Also erstens dachte ich, zu heiß und zweitens zu viele Leute.
Und?
Es war zu heiß und es waren zu viele Leute.
Brand Trust Live.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Brand Trust Live, dem ersten Videocast exklusiv zum Thema Marke. Wir erscheinen alle zwei Wochen auf YouTube und natürlich zwischendrin überall, wo es Podcasts gibt. Und heute sind wir, der liebe Klaus, Dieter Koch und ich, nicht an unserem ganz normalen Platz, den ihr schon kennt, sondern ihr habt es vielleicht schon bemerkt, wir sind umgezogen, aber trotzdem noch hier im Büro in Nürnberg. Und frisch gebacken aus dem Urlaub zurück, können wir vielleicht erst das Geheimnis lüften, Klaus, was das eigentlich für ein Gemälde ist, was man hinter uns sieht. Ich glaube, ich erzähle es nämlich immer falsch, wenn mich jemand fragt.
Ja, ich kann es auch nicht so ganz, ich habe es schon so lange. Es ist ein belgischer Maler, der auf, was ich sehr mag, auf Papier malt. Das ist immer was Besonderes, finde ich. Und dann noch so groß, ne? Das ist ja raumhoch. Und in dem Fall, der malt auch viel mit Öl. Pastell, aber in dem Fall malt er mit Kohlestift. Und ja, soll inspirierend wirken, wie jede Kunst. Kunst soll ja nur inspirieren, für sich selbst sein, Energie ausstrahlen, reicht schon völlig. Ja, für alle, die es genau wissen wollen, also unten in den Shownotes packen wir es rein.
Aber Inspiration wollen wir uns heute auch holen. Lieber Klaus, frisch zurück aus dem Urlaub, wollen wir nämlich heute über das spannende Thema reden, Brands on Holiday, weshalb wir hinfahren, wo wir hinfahren, was Markenführung für den Tourismus eigentlich bedeutet. Klaus, wo warst du eigentlich im Urlaub? Du bist
das
jetzt auch gerade zurückgekommen.
Ja, natürlich, ich war auch im Urlaub und wie immer nicht weg, weil weg bin ich ja, wenn ich arbeite. Ne? Also ich war zu Hause, ich habe ja auch ein sehr schönes Zuhause am Bodensee und dort kann man den Sommer sehr schön genießen mit all den Urlaubern, die da sind zur Hochsaison und man hat alles, was man braucht und das genieße ich sehr, weil ich, wie gesagt, wenn ich arbeite, halt selten zu Hause bin und insofern ist das schon was Besonderes, da muss ich nicht weg.
Also nicht in Urlaub gefahren, wann warst du das letzte Mal im Urlaub?
Weg, naja, immer dann, wenn halt hier das Wetter nicht so schön ist wie jetzt, ne? Also dann so im Herbst oder im Winter, da fahre ich dann schon gerne auch mal entweder ins Warme oder eben zum Skifahren. Und aber im Sommer ist ja hier schon. Ne?
Ja, im Sommer bin ich tatsächlich auch immer zu Hause. Ich war jetzt auch, also ich habe so eine ganze Tour gemacht, alle Familienmitglieder einmal bei in ihrem Zuhause besucht.
Das heißt, du warst auch zu Hause
eigentlich? Ich war eigentlich auch zu Hause.
In diversen Zuhauses.
Ja. Ich war einmal ganz kurz tatsächlich in Rom. Es gibt von Lufthansa so ein Lufthansa Surprise Package, wo du nicht weißt, wo du hinfliegst und dann buchst du so ein Blind-Ticket. Für 100 Euro. Und
wirklich
dann,
wahr?
Na, wirklich wahr. Und dann gibt es da irgendwie so...
Das habe ich auch, wenn ich normal buche, ja, bei der Lufthansa.
Ja, klar. Na, dann sind wir in Rom gelandet, mein Kumpel und ich. Und dann habe ich schon gesagt, oh Gott, Rom im August, ne, Horror.
Und?
Es war wirklich auch heiß, aber wir haben wirklich das Beste draus gemacht. Wir sind dann ganz, ganz früh, also wir sind nur bis Wochenende, sind dann aufgestanden um 6 Uhr und sind direkt in Petersdom zur Frühmesse. Wir hatten ein Hotel in der Nähe vom Vatikan. Und wir waren 20 Leute. 10 davon waren Nonnen. Dann gab es noch so 3 offensichtlich Obdachlose, die da scheinbar auch immer in die Messe gehen. Und es war halt fast nichts los. Als wir rauskamen, war dann schon die Schlange da für den Security-Check. Danach sind wir zurück ins Hotel. Dann sind wir frühstücken gegangen und dann sind wir Mittagsschlafen.
Du hast gerade gesagt, Rom, oh Gott, Horror. Was hast du mit Horror genau gemeint?
Also erstens dachte ich, zu heiß und zweitens zu viele Leute.
Und?
Es war zu heiß und es waren zu viele Leute.
Aber nicht früh um 7, ne?
Aber nicht früh um 7, ja. Also meine Taktik ist dann immer antizyklisch agieren. Entweder ich fahre antizyklisch weg, so wie du. Also bleib dann im Sommer zu Hause und fahre dann so in den Off-Seasons dann da, wo die anderen Leute hinfahren. Also im Winter nach Mallorca oder so.
Stichwort Mallorca ist ja gerade in den Schlagzeilen mit den Antitourismus-Protesten. Ne? Die Mallorquiner, gibt da ungefähr 900.000 paar zerquetschte Mallorquiner, von denen allerdings die ein Viertel schon wieder Ausländer sind. Und es gibt, wenn ich es richtig im Kopf habe, 12 Millionen Touristen. Das ist ja mal ein ziemlich krasses Missverhältnis. Und das führt dazu, wie in vielen anderen Teilen der Welt auch, auf YouTube übrigens kann man, wenn man Overtourism und Miami Beach eingibt, einen Film sehen, wo die Miami Beach-Bewohner sich gegen die Spring Break wehren. Und ich war schon zwei, drei Mal im Spring Break, also nicht wegen dem Spring Break, aber es hat sich halt zufällig ergeben in Miami. Also Spaß geht anders. Also
boah.
Und dort zu wohnen, da wo die Hotspots sind, da muss es also schlimm sein. Und die haben da also ein ziemlich hartes Video gedreht, so nach dem Motto, bleibt zu Hause, bleibt da, wo ihr seid, bleibt weg von uns. Wie empfindest du das, gerade wenn du eben auch häufiger nach Mallorca fliegst?
Also ich persönlich habe es...
Hast du Verständnis? Oder?
Ja, ich habe es noch nicht so extrem mitbekommen, mehr in den Medien. Verständnis komplett. Man muss ja auch sagen, die protestieren ja nicht nur gegen den Tourismusandrang, sondern vor allem gegen den Trend zu den Zweitwohnsitzen und die Mieterhöhungen, die dadurch hochgehen. Aber natürlich auch die ganzen Lebenshaltungskosten, das hängt jetzt wieder auch mit dem Tourismus zusammen. Und dass du halt als, und das habe ich auch erlebt als Mallorquiner, du hast gar keinen Rückzugsort mehr. Also im August, es ist wirklich, jeder Geheimtipp, jeder geheime Strand ist voll. Also ich verstehe es schon, die Insel gehört im August nicht mehr den Mallorquinern. Ich habe das Gefühl, wir steuern da wirklich auf so einen Peak zu und merken, das ganze Geschäftsmodell ist so, wie es aktuell funktioniert, nicht mehr nachhaltig, sondern wir haben uns zum Beispiel bei Mallorca in eine Preisabwärtsspirale gedreht. Das heißt, immer mehr Leute kommen, den mallorquinischen Flughafen in Palma, die haben 2023 wieder Rekordzahlen verzeichnet. Über 30 Millionen Fluggäste im Jahr. 2015 waren es noch 23 Millionen. Also jedes Jahr irgendwie ein neuer Rekord, außer jetzt in Covid. Und dann werden die Flüge natürlich immer billiger. Das heißt Zugänglichkeit. Und Zugänglichkeit ist ja immer das Gegenteil von Luxus, wenn du so willst. Also haben wir dann auch eine Abstufung im Klientel. Du bekommst immer mehr Leute, dann vielleicht auch die Leute, die du gar nicht anziehen willst. Dadurch entstehen dann aber wieder andere Hotels.
Langsam, ne? Also Leute, wenn ich einer Fluglinie wie EasyJet aus England komme zum Beispiel, Landerechte gewähre und sehe, dass die dann Tickets für 99 Euro anbieten, also den nachhaltigen 14-Tage-Touristiker, der 500 Euro am Tag ausgibt, ziehe ich damit nicht an.
Eben.
Dass ich dann die Junggesellenabschiede anziehe, die da eine Spur der Verwüstung hinterlassen, ist ja wohl logisch. Ne? Also das wird jetzt nicht mal von Gott gesandt. Also wenn ich mich auf dieses Spiel einlasse, ich meine, man muss mal den Gesamtkontext sehen. Die Gebiete, wenn wir jetzt von Mallorca reden und im Alpenraum, die stark unter dem Overtourism leiden, was sie tatsächlich ja auch tun, das wollen wir jetzt auch nicht kleinreden, aber wenn man sich mal den historischen Kontext anschaut, dann muss man ja auch mal feststellen, das waren ja bettelarme Gebiete. Mallorca war bettelarm, der alpine Raum war bettelarm, Bergbauer zu sein, was wir heute so romantisiert betrachten, das war ein richtiger Scheißjob. Ja, die konnten nicht effizient wirtschaften, da waren die Hänge zu steil. Ja, also es waren bettelarme Menschen. Und dann entstand der Tourismus. Dann wurde irgendwann Skifahren entdeckt, es wurde der erste Lift gebaut. Dann plötzlich kamen die Menschen und plötzlich brachten die Geld mit. Und die Bauernfamilien wurden durch Grundstücksverkäufer, also Hotels draufgebaut haben etc. So ist es ja entstanden, weil sie auf dem Bauernhof Zimmervermietung begonnen haben. Plötzlich kam eine neue Einkommensquelle und die Einkommensquelle wuchs und wuchs und wuchs über 100 Jahre. Und gewisse Regionen wie Tirol haben dann den alpinen Tourismus wirklich industrialisiert. Ja, breite Straßen, gigantische Hotels, gigantische Lifte mit Kapazitäten, das schafft kein Berg. Aber es kam eben das Geld und diese armen Regionen wurden richtig reich. Ich meine, mal fahr mal in einen Ort wie Sölden oder fahr in einen Ort wie Fisladis, ja, die haben über Jahrhunderte haben die nichts zu beißen gehabt und dann waren es die großen Macker. Und das muss man eben auch mal sehen, dass die Geister gerufen wurden, ganz konsequent. Wonach entscheidest du denn, wenn du so redest, wo du hinfährst?
Instagram.
Ja, aber dort, welcher Inhalt entscheidet, wohin du fährst? Also ist es das Land? Ist es die Natur? Ist es das Hotel? Ist es das Essen? Könnte ich mir bei dir auch vorstellen. Sind es deine Freunde, weil sie auch dorthin fahren? Ist es das Sportangebot? Es gibt ja ganz viel. Ja. Berge oder Meer. Ne? Was ist es?
Also unterschiedlich. Erstmal kommt es darauf an, warum fahre ich in Urlaub? Also ich buche meistens super spontan. Ich sage, jetzt will ich
Lufthansa,
weg.
Ohne zu wissen,
und dann, und dann überlege ich mir, will ich jetzt Abenteuer oder Entspannung? Das ist immer meine Frage. Will ich Abenteuer oder Entspannung? Oder wenn ich länger Urlaub habe, mache ich immer beides. Eine Woche so, eine Woche so. Und dann werde ich immer inspiriert, weil ich halt super gut von diesem Algorithmus getargetet werde, wo irgendwelche Leute irgendwie Entspannung und Ruhe finden. Sei es jetzt in Kärnten, in irgendeinem familienbetriebenen Hotel, an einem See oder so. Oder dann eben in Sri Lanka. Und sowas triggert mich dann immer nicht mehr. Oh geil, das will ich auch. Ich
also das Hotel eigentlich?
Der Ort, wo ich dann bin. Ja, das Resort, das Hotel.
Also und, Resort. Ja. Der Hotel, nicht der Ort, also im Sinne von Stadt oder Dorf, sondern das Hotel, das Resort. Markenbildung, was wirkt dann? Welche Marke? Ich höre jetzt gerade keine raus, darum frage ich.
Ja, also
außer Lufthansa, Überraschungsflug, aber sonst.
Nee, wirklich tatsächlich am meisten wirkt das Branding von dieser Unterkunft. Also das sind ja manchmal, sind es dann so Ferienwohnungen, die dann...
Branding oder Leistung?
Ja, das kannst du ja so nicht trennen.
Doch, es tendiert alles nach Leistung, was du erzählst.
Ja, aber die
das übrigens, liebe Zuschauer, ist jetzt mal ein typisches Brandtrust-Verhör. Das machen wir gerne mal. Und lassen auch nicht los, bis wir bei der Essenz angekommen sind. Dann müsst ihr jetzt durch.
Ja, nee, also ich werde von dem Branding werde ich getriggert, weil ich komme ja irgendwie auf diese Unterkunft. Und dann wird dann postuliert, ja, Ruhe. Und das ist ein ehemaliges Haus von einem Einheimischen. Und in der Nähe können sie das und das machen. Also es geht dann schon stark auf Leistungsebene. Aber das halt gut verpackt in der Geschichte, das ist das, was mich dann so anzieht. So, ich weiß noch, ich werde nicht vergessen, ich habe eine Ad mal gesehen auf Instagram. Da ist so eine Dame beim Sonnenaufgang über einen See geschwommen. Und hat wegen dieser ganzen Ad ist dann so ein Vogel durchgeflogen und es war ganz intensive Naturgeräusche. Du hast nicht einen Satz über dieses Hotel gehört, aber es ging um Hotel in Kärnten oder so, dass du da hinkommen sollst. Aber es wurde die ganze Zeit nur dieser See gefilmt. Ich dachte, das triggert
mich. Ist natürlich brandingmäßig schwierig, ne, weil es super generisch ist. Das ist Category Branding, ne, wie wir das nennen. Du brandest die Kategorie, also Ruhe am See mit Natur.
Ja.
Und da gibt es ja 1 Milliarde Reiseziele auf der Welt. Es ist brandingtechnisch eher schwierig, weil du promotest halt den See und du selber bist dann halt zufällig, dann irgendwie spielst du eine Rolle oder nicht. Aber um das abzuschließen, als Ihr persönlicher Reiseberater, Frau Schröter, würde ich Ihnen hier in der Nähe gibt es das Altmühltal, sehr schön, sehr romantisch, gibt es auch Wasser und Vögel. Und da gibt es das Kloster Dittfurt. Die bieten Schweigeseminare an. Das wäre so der Pinpoint jetzt deiner ruhesuchenden Motivlage.
Das wäre wirklich
Ort
super.
Egal, nicht weit weg. Ja. Eine Woche Schweigeseminar im Kloster Dittfurt.
Und da gibt es dann See?
Um hier gleich mal Branding zu betreiben.
Hm? Gibt es da Wasser?
Ja, da fließt die Altmühl.
Ja, super.
Ja. Läuft es darauf hinaus, dass man den Billigtourismus, der ja auch die Masse ausmacht, den Massentourismus abschneidet, dass man Tourismus teurer macht?
Du musst dich halt entscheiden, glaube ich, als touristischer Standort, für wen will ich da sein? Und da geht es gar nicht nur um Reichtum oder Nicht-Reichtum, sondern welche Zielgruppe spreche ich an?
Also wieder entscheiden. Wenn ihr den Obertourismus loswerden wollt, dann macht's teurer. Du musst dich entscheiden, will ich Masse, will ich Saufen, will ich Naturliebhaber, will ich, was weiß ich, die malen wollen oder in Wellness gehen? Und es wäre mal ein interessantes Experiment, mal den wahren Preis auszuweisen, der es kostet, wenn du alle Umweltausbeutungen dazu nimmst, dorthin zu kommen und dort zu bleiben für pro Tag oder was auch immer. Was du da eigentlich alles als Besucher zerstörst, missbrauchst und ausbeutest. Und das mal zu bepreisen, Penny hat es ja mal gemacht, die haben mal für 20 Artikel, glaube ich, den wahren Preis. Ja, da hat sich ja teilweise verfünffacht. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, man muss es bepreisen und dann wird es sich finden. Und dann muss man sich entscheiden und dann hat man, glaube ich, dann kann man auch wirklich wieder Marketing machen. Marketing ist ja letztendlich immer Differenzierung zu betonen. Ja? Und wenn halt alles gleich ist, dann ist es egal. Dann fährst du halt dahin, wo es billiger ist. Und wenn du das abstellen willst und auch deine Entscheidung dann am Ende im Markt so platzieren, dass sich der Mensch entscheidet, der Gast bewusst entscheidet und vielleicht auch ein Stückchen darauf spart, und das nicht mehr so als Commodity, so nebenbei. Jetzt fliegen wir halt mal das Wochenende nach Mallorca. Ich glaube, das ist das Problem. Das ist für die Mallorquiner das Problem, ist für die Umwelt das Problem. Und am Ende, das kann auch nicht das wirkliche, nicht der Sinn des Reisens sein. Das war die Moralpredigt. Was glaubst du, wo werden denn zu Hause die Entscheidungen getroffen, wo es hingeht? Wir haben jetzt ein bisschen gesprochen, nach was kann man entscheiden? Aber mich würde auch interessieren, was denkst du, wer trifft die Entscheidung zu Hause? So bei Paaren zum Beispiel, Mann oder Frau?
Wie war es bei dir das letzte Mal? Du oder deine Freundin?
Ja, ich habe sie noch nie getroffen.
Ja, das dachte ich mir. Okay. Ja. Ja, Frauen.
In über 90%, also weit über 90% der Fälle, also alle Männer aufgepasst, die glauben, sie treffen Entscheidungen, trifft die Entscheidung, wo es hingeht, die Frau.
Warum? Warum ist das so?
Keine Ahnung, müsste man, gibt sicherlich, ist irgendwann mal erforscht worden. Ich denke mal, happy wife, happy life. Ein bisschen arg schobig, ich weiß, aber es ist wirklich so, der Mann will im Urlaub seine Ruhe haben, der hat, glaube ich, das gleiche Motiv wie du, ne? Man ist den ganzen Tag gestresst und so weiter. Die Frau trägt ja auch mehr oder weniger einen Großteil der Verantwortung, wie es den Kindern geht, fließt auch in die Entscheidung mit ein. Also delegiert man eigentlich die Entscheidung als Fachpersonal, wenn man so will. Und dann hat man seine Ruhe. Und wenn dann, es ist ja, Männer sind da einfach, ich sag mal, ein bisschen einfacher im Handling und Frauen halt differenzierter unterwegs. Das ist in Ordnung. Und ich denke, das ist bei einer Destination auch. Der Mann denkt halt, ja, mache ich Berge oder Meer? Ja, und dann ist auch egal. Ja, und wenn man sich dann mal darüber grundlegend geeinigt hat, wo es dann hingeht, wenn ich die Entscheidung treffe, oder ich weiß nicht, wer die Erfahrung schon mal gemacht hat, gegen seine Freundin, Frau die Entscheidung zu treffen. Oho. Ja, mal viel Spaß. Ja. Das ist Hochrisikogebiet in 14 Tagen Urlaub. Also sagt man, komm, treff du die Entscheidung. Wenn es dann weitergeht, ist es dann oft der Mann, der dann im Ort, beim Hotel schon stärker mitredet. Und aber das Witzige ist nur, das ist also jeder Tourismusmanager weiß das, also Destinationsentscheidungen werden von Frauen getroffen. Interessant ist dann die Umsetzung im Marketing, weil dann brauchst du auch keine Frau im Bikini und einer Hängematte in der Palme zu zeigen. Stimmt. Ja, da müsste man dann eigentlich auf andere Motive gehen. Soweit geht es dann aber noch nicht mit der Erkenntnis. Ja, also sprich weibliche Motive ansprechen. Passiert jetzt viel. Es werden ja viel diese, was du auch gerade beschrieben hast, so Spa-Motive, Ruhe, also so typisch weibliche Themen. Dieses Balance, Ruhe suchende, an sich sehr weibliche Motivcluster, was mittlerweile auch den Männern vorgesetzt wird. Das ist ganz interessant, was sich da in der Wellness-Industrie dann getan hat.
Ja, ich glaube, es ist auch ein Faktor, dass Frauen holistischer die Dinge wahrnehmen und deswegen auch holistischer so einen Urlaub durchplanen. Du hast jetzt differenziert Total. Gesagt. Ich glaube, es geht wirklich noch eine Stufe weiter. Wie Absolut. Du gesagt hast, als Mann, ja, Berge, schönes Hotel, ja, passt doch. Und als Frau denkst du halt schon 20, ne? Was machen wir dann mit den Kindern? Wo sind die dann in der Nachmittagsbetreuung? Was machen wir an Tag 2, wenn wir schon alle Freizeitaktivitäten erlebt haben, die es in diesem Ort gibt? Und das rattert ja alles im Hinterstübchen bei einer Frau.
Richtig. Und das muss adressiert werden. Und da kann ich auch nur empfehlen, dass man auch auf der Seite der Anbieter mehr Frauen mitreden lässt, weil eben dieser holistische Ansatz so wichtig ist. Siehst du einen Unterschied zwischen Reisen und Urlaub?
Ja.
Okay, danke.
Urlaub ist für mich Entspannung. Also die Erholung von dem Alltag und Reisen ist das Entdecken von etwas Neuem. So würde ich es definieren.
Oh, schön.
Goethe hat immer gesagt, wenn eine Reise im Außen nicht gleichzeitig auch eine Reise nach innen bedeutet, ist der Durst nie gestillt.
Du bringst jetzt natürlich Tiefe in die Sendung, für die dieses Format überhaupt nicht geschaffen wurde, aber gern gehört. Also Reise heißt Bewegung.
Ja.
Unterwegs sein.
Urlaub ist Erholung.
Der Weg. Urlaub ist der Ort. Zur Ruhe kommen, runterkommen. Also ich glaube, sollte man unterscheiden. Ne? Will ich reisen? Und das heißt ja auch Entwicklung. Wenn man den Goethe, wenn ich den jetzt richtig interpretiere. Und wenn Reisen Entwicklung ist, dann ist Urlaub.
Das ist Erholung. Auch wahrscheinlich ein Weg aus diesem Massentourismus raus, diese Unterscheidung allein schon. Weil wenn ich reise, da wird ja das Thema Authentizität noch viel wichtiger. Und da kannst du das dann wirklich, das ist auch eine Schwäche, die man zu einer Stärke machen kann, was, glaube ich, vielen gar nicht bewusst ist, weil man ja als Hotelier, als Gastronom oft auch mit so Defiziten changieren muss. Also wir dürfen nach 23 Uhr keine laute Musik mehr anmachen. Bei uns gibt es bestimmte komfortable Standards nicht. Und das ist natürlich erstmal ein negatives Erlebnis, wenn ich das als Besucher erwarte und dann nicht bekomme. Man kann das aber drehen und es in ein positives Erlebnis umwandeln, indem man es kommuniziert.
Habe ich ein schönes Beispiel. Mein Lieblingscafé in Bregenz, die bieten Lachsbagel an, ohne Lachs. Wir sagen, Lachs ist natürlich auch ein durchindustrialisiertes Globalprodukt und teuer und schädigend und schlecht und schmeckt auch eigentlich nicht, dieser Industrielachs. Und die machen Räuchersaibling aus dem Bregenzer Wald auf den Lachsbägel.
Schön.
Und schreiben das eben hin, wie du sagst, mit einem Schild. Die haben da einfach ein Schild an der Tafel, wo halt ihre Gerichte stehen und sagen, bei uns gibt es Lachsbägel ohne Lachs, wir nehmen da den Saibling. Nicht weit von hier, von einem Bauern oder einem Fischer, den wir kennen, der das züchtet. Und alles ist gut.
Auf der Schönheitsfarm, zum Beispiel am Tegernsee, ist ein reines Frauenresort, gibt es kein WLAN auf den Zimmern. Am Anfang großer Aufschrei, viele Gäste, die sich beschwert haben und irgendwann immer mehr Kommunikation, das ist schlecht für sie, wir wollen, dass sie runterkommen, dass sie abends dann immer nicht nochmal auf dem Handy ewig surfen. Haben dann so eine kleine WLAN-Area dort eingerichtet, wo du eigentlich nicht sitzen willst. Und funktioniert seitdem viel besser.
Charlina, wir kommen zu meiner Überraschung. Bin mal gespannt, ob ich dich dran kriege. Für alle unsere Hörer, es gibt immer einen Umschlag und da ist was drin, was der andere nicht weiß. Und dann sind wir alle ganz gespannt, was da jetzt passiert. Also.
Oh,
die erste
Gott.
Hürde ist, meine Schrift erst zu lesen. Das ist immer die erste Herausforderung.
Okay, was ist Raw Dogging? Habe ich es richtig ausgesprochen? Jetzt bringst du so Begriffe mit.
Ich kann es auch, was du immer mit mir machst. Ich habe mich da so angestrengt.
Noch nie gehört. Ich habe es noch nicht mal irgendwo gelesen.
Echt nicht?
Ha. Okay, pass auf.
Das freut mich.
Raw Dogging. Also Dogging legt natürlich den Verdacht nahe, dass was mit Hunden zu tun hat, gerade bei dir. Mm-mm. Es hat nichts mit Hunden zu tun, so wie du guckst. Und roh, ist es, dass man eine rohe Doggy-Bag mit nach Hause nimmt oder so?
Ich finde, das ist eine herrliche Erklärung. Also wenn wir jetzt so eine Kindersendung hätten, so fünfjährige Fragen, macht man eine möglichst fantasievolle Erklärung zum Begriff, den ihr nicht kennt, wärst du vorne dabei. Ja, also Raw Dogging, bin ich draufgekommen, kommt aus Social Media. Ich habe den Verdacht, das ist ein letztendlich nur ein Synonym für Meditation. Und es ist hauptsächlich eine männliche Erscheinungsform. Das heißt also Männer, die nicht auf Ziegen starren, sondern vor sich hin starren und eben keine Beschäftigung haben. Also kein Telefon, keine Bücher, kein Kopfhörer, nichts. Und allerdings, jetzt kommt der Social-Media-Teil natürlich dazu, dass am Ende auch posten, dass sie jetzt einen Flug lang geraw-dockt haben, eine Stunde oder zwei. Und sich da also natürlich dann produzieren. Also auch hier, man macht es nicht nur für sich, sondern macht es natürlich auch wieder für seine Community, um sich da darzustellen.
Aber das finde ich, ist halt schon wieder so einen blöden Beigeschmack. Weil was ich jetzt vermutet hätte, wäre, dass du Raw Dogging erstmal unintentional machst.
Sollte man eigentlich, ne? Und wenn sind wir wieder bei der Meditation.
Ja, wenn ich jetzt schon sage, okay, ich lege jetzt alles weg und schaue drei Stunden lang dumm durch in der Gegend rum und
ich hab's denke geschafft.
Mir, oh, dann kann ich es posten. Ja,
ja.
Dann,
ja gut, sonst hätte ich es auch nicht mitbekommen. Also von daher, das eine bedingt das andere, muss man sehen.
Wobei ich das auch den Trend tatsächlich beobachte, nicht auf Social Media, aber in oft in öffentlichen Gebäuden oder auch in der Straßenbahn, dass viel weniger Leute als früher an den Handys hängen. Ich beobachte dann in erster Instanz Leute, die halt wieder Bücher lesen, darüber haben wir schon mal gesprochen, aber auch viele Leute, die einfach nur da sitzen und in der Gegend rumstarren.
Leute beobachten.
Mir ist noch nicht aufgefallen, dass es eher Männer sind. Aber
ja, Raw Dogging ist halt so ein männlich konnotiertes Thema geworden.
Klingt ja schon ne? So männlich.
Meditation ist ja weiblich.
Ne? Dieser tolle männliche Begriff. Also Branson Holiday, Klaus, wie so oft Learnings dieser Sendung. Es geht auch hier wieder um Wille, um Entscheidung. Sich zu überlegen, wen will ich anziehen und dann die ganz bewusst anzuziehen und dazu eben alle Möglichkeiten der Kommunikation, der Vermittlung und auch der Kooperation nutzen. Stichwort, du kaufst nie nur das Hotel, sondern du kaufst immer das gesamte Erlebnis, die gesamte Reise.
Und den Warenpreis sich mal bewusst machen und schauen, wie man dem nahe kommt.
Ja. Also wenn ich dann im Schweigeseminar in diesem schönen Ort, der nicht weit weg ist, den ich jetzt vergessen habe, gewesen bin, dann werde ich davon berichten und vielleicht abonniere ich einfach selber unseren Channel, weil dann kann ich mir die Sendung nochmal anschauen und dann dorthin fahren.
Raw Dogging im Kloster mit Charlie.
Das werde ich vielleicht nicht machen, vor allem, wenn ich jetzt gelernt habe, woher dieser Begriff kommt. Ich werde da alleine hinfahren und viel schweigen und hoffentlich in diesem Bachsee, wie auch immer, dann schwimmen. Trotzdem freue ich mich aber schon, wenn wir das nächste Mal uns wieder treffen und über das nächste markenrelevante Thema sprechen werden. Für jetzt, glaube ich, machen wir mal einen Punkt und sehen uns wieder in 2 Wochen am Donnerstag auf YouTube.
Brand Trust Live.
Übrigens, um das Niveau der Sendung zu heben, ne? Wenn du jemanden suchst, mit dem du zum Schweigeseminar fahren kannst, wie wär's mit Till Schweiger? So, das war der Höhepunkt.